Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. In dieser und einer weiteren Folge widmen wir uns zudem auch orthopädischen Themen, die in unserem Fachgebiet eine große Rolle spielen. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Professor Christian Flamme, Chefarzt am Krankenhaus Buchholz. Er beantwortet gleich 10 Fragen zu seinem Spezialgebiet, dem endoprothetischen Kniegelenkersatz. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Ich habe in Hannover Medizin studiert und war danach 1,5 Jahre in der unfallchirurgischen Abteilung des Nordstadtkrankenhauses in Hannover tätig und direkt im Anschluss dann 15 Jahre an der Orthopädischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover im Annastift. Habe dort meinen Facharzt für Orthopädie gemacht, Zusatzbezeichnungen für Chirotherapie und Sportmedizin, dann später den neueren Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, die Teilgebietsbezeichnung für spezielle orthopädische Chirurgie und orthopädische Rheumatologie, habe mich dann später habilitiert dort, wurde APL-Professor, Oberarzt, Leiter der Wirbelsäulenabteilung und am Ende auch leitender Oberarzt. Danach habe ich für 8 Jahre die orthopädisch-unfallchirurgische Klinik in Hamburg-Harburg aufgebaut und bin seit 5 Jahren jetzt tätig in Buchholz in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wir haben ein regionales Traumazentrum, wir haben ein Endoprothesenzentrum, wir haben auch die volle Weiterbildung im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie. Und in der OTC bin ich schon seit vielen, vielen Jahren als Referent tätig und seit ungefähr 8 Jahren auch im Vorstand.
Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten. Was macht den endoprothetischen Kniegelenkersatz so besonders?
Das Kniegelenk besteht nicht nur aus einem Gelenk, sondern aus 3 Gelenken. Dem medialen Kompartiment, dem lateralen Kompartiment und dem retropatellaren Kompartiment. Darüber hinaus ist die knöcherne Führung des Gelenkes besonders schwach ausgebildet. Zum Beispiel im Gegensatz zum Hüftgelenk, in dem ein stark ausgebildetes Kugelgelenk eine erhebliche knöcherne Führung garantiert. Das Kniegelenk ist kein Kugelgelenk. Stattdessen haben die 3 erwähnten Gelenke eine schwache knöcherne Führung. Die Anatomie hingegen ist hochkomplex. Die Bandführung ist aufgrund der schlechten knöchernen Führung von hoher Bedeutung. Hier vor allem die Kollateralbänder und die Kreuzbänder. Und zusätzlich auch die muskuläre Führung, insbesondere der Streckapparat mit Patella, Ligamentum Patellae und der Quadrizepssehne. Hinzu kommt der Rollgleitmechanismus des Kniegelenkes bei Beugung mit wandernder Rotationsachse. Aufgrund der schlechten knöchernen Führung ist die Anfälligkeit für Instabilität des Gelenkes besonders hoch und infolgedessen auch für Bandverletzungen und konsekutive Knorpelverletzungen. Dadurch bedingt ist ein besonders hoher Anteil an posttraumatischen Arthrosen im Kniegelenk sowie Arthrosen aufgrund einer Achsdeviation. Besonders die Varusstellung führt im Lauf des Lebens häufig zu einer Arthroseentwicklung. Einer der Begründer der modernen Knieendoprothetik ist John Insull. Er postulierte das mechanische Alignment, bei dem als Operationsziel eine gerade Beinachse resultieren soll und darüber hinaus das Femur und auch die Tibia jeweils senkrecht zur mechanischen Achse reseziert werden müssen. Aus reinen Untersuchungen wissen wir, dass diese gerade Beinachse natürlicherweise bei den Menschen nicht häufig vorkommt. Im Mittel gibt es eine Abweichung von etwa 1-2 Grad in den Varus bei entsprechenden Analysen. Bei der Korrektur in die gerade mechanische Achse ist immer ein Release, also die Anpassung der Weichteilverhältnisse auf der medialen und lateralen Seite notwendig, damit die implantierte Prothese im postoperativen Verlauf symmetrisch bewegt und belastet werden kann. Aus dieser Notwendigkeit ergab sich der Ansatz des sogenannten kinematischen Alignments, bei dem die knöcherne Resektion entsprechend der vorhandenen Weichteilführung durchgeführt wird. Die Knie-Tap-Implantation ist eine in Deutschland und auf der Welt sehr häufig durchgeführte Operation. Im deutschen Endoprothesenregister wurden 2019 etwa 125.000 Erstimplantationen von endoprothetischen Versorgungen im Kniegelenk dokumentiert. Die Zufriedenheit der Patienten mit der Knieendoprothese ist mit 80% im Durchschnitt nicht ganz so hoch wie bei der Hüft-Tap mit etwa 90%. Daher wurden und werden weitere Überlegungen angestellt, die Zufriedenheit der Patienten mit der Knieprothese zu erhöhen. Mittlerweile werden neben der mechanischen und der kinematischen Alignment-Philosophie auch Mischformen entwickelt und propagiert. Darüber hinaus wurde bereits in der Vergangenheit die Navigation und aktuell auch die Robotik zur Hilfe genommen und aktuell auch Patienten individuelle Prothesen implantiert. Daneben wurde auch das Design der Prothesen ständig weiterentwickelt. So wurde die Führung der Patella optimiert, das Instrumentarium verbessert, die Abriebfestigkeit des PEs erhöht und die Bandführung des hochkomplexen Bewegungsapparates durch Radiusanpassungen der Femurkondyle verbessert, um nur einige zu nennen.
In der Presse werden die auch in Deutschland relativ hohen Implantationszahlen, zum Beispiel für Kniegelenke, kontrovers diskutiert. Welche Möglichkeiten der konservativen Therapie bei manifester Arthrose im Kniegelenk gibt es denn?
Arthrose ist letztlich die Abnutzung des Gelenkknorpels. Die Ursache kann, wie bereits erwähnt, posttraumatisch sein, Folge einer Achsfehlstellung oder einer Bandinstabilität oder auch von Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, die besonders häufig im Kniegelenk zum Tragen kommen. Es gibt darüber hinaus auch familiäre Häufungen von Arthroseentwicklungen und letztendlich ist die Arthrose auch Folge der Belastung des Gelenkes im Laufe des Lebens. Dies kann im Zusammenhang stehen mit erhöhtem Körpergewicht. Etwa die Hälfte der Patienten, die im endoprothetischen Register für 2019 erfasst sind, litten unter Übergewicht mit einem BMI über 30. Eine erhebliche Belastung kann aber auch bei Durchführung extensiver Sportarten wie Triathlon oder Marathon entstehen und für die Arthrose verantwortlich sein. Die Arthrose kann in einem der genannten drei Kompartimente, in zwei oder eben auch in allen drei Kompartimenten des Kniegelenkes auftreten. Abhängig von der Lokalisation und vom Schweregrad der Arthrose muss der Therapieansatz erfolgen. Wie ich bereits zuvor erwähnte, ist gerade die Varusstellung im Kniegelenk eine präarthrotische Deformität und führt konsekutiv häufig zu einer medial betonten Gonarthrose. Man kann die Varusdeformität durch eine laterale Schuhranderhöhung dezent korrigieren und damit die Belastungen im medialen Kompartiment reduzieren und konsekutiv unter Umständen auch die Beschwerden. Eine milde Achskorrektur ist auch durch Orthesen bei Varus- oder Valgusfehlstellung möglich. Mit Ausdünnung der Knorpeloberfläche in den betroffenen Kompartimenten kommt es zu einer vermehrten Belastung des subchondralen Knochens, zu einer Reizsynovialitis, die gerade am Kniegelenk häufig mit einem Reizerguss einhergeht und damit zu einem vermehrten Druck durch diesen Erguss auf die Kapsel führt. Nicht selten auch zu Auswandern der Gelenkflüssigkeit durch eine Schwachstelle im dorsalen Bereich der Kapsel mit Ausbildung einer Baker-Zyste. Gerade im Anfangsstadium der Arthrose gibt es einige erfolgversprechende Therapieansätze. Hierzu zählen die lokale Verwendung von analgetisch und antiphlogistisch wirkenden Salben. Aufgrund des kurzen Weges am Kniegelenk sind sie hier besonders erfolgreich. Grundsätzlich sollte die Bewegung des Kniegelenkes und damit die weitere Versorgung des Knorpels erhalten und gesichert werden. Daher ist eine konsequente krankengymnastische Übungsbehandlung und manualtherapeutische Behandlung zur Dehnung der Kapsel und damit zur Verbesserung des Bewegungsausmaßes erfolgreich mit begleitender Elektrotherapie, die die Schmerzen in der betroffenen Muskulatur des Kniegelenkes zu reduzieren vermag. Insbesondere abendliche Quarkwicklungen sind erfolgreich, um Schwellungen und Ergüsse des Kniegelenkes zu reduzieren. Zur Reduktion des Druckes im Hüftgelenk sollten weiche Schuhe bzw. Pufferabsätze empfohlen werden. Analgetika und Antiphlogistika werden oral häufig verordnet, haben jedoch unter Umständen ein hohes Nebenwirkungsrisiko. Grundsätzlich sind NSAR den Analgetika vorzuziehen, da sie neben den Schmerzen auch die Reizsynovialitis angehen können. Laut Studienlage sind Nahrungsergänzungsmittel wie chondroitinhaltige Medikamente oder die Zufuhr von Vitaminen und Mineralien wenig erfolgversprechend. Es sei denn, es liegen Mangelsituationen vor. Die Punktion eines Ergusses im Kniegelenk sowie die Infiltration des Kniegelenkes ist mit einem Infektionsrisiko behaftet. Trotzdem kann in bestimmten Fällen die Infiltration von Cortisonpräparaten oder auch Hyaluronsäurepräparaten sinnvoll sein, wenn auch die Studienlage hier grundsätzlich schlecht ist. Gleiches gilt für die Anwendung von Magnetfeldtherapie oder Strahlentherapie. Gleichwohl ist regelmäßige Bewegung von entscheidender Bedeutung. Aufgrund der hohen Belastung beim Joggen und auch erhöhter Belastung beim Gehen sollte aber grundsätzlich das Fahrradfahren mit besonders hoch eingestelltem Sattel sowie das Schwimmen empfohlen werden, weil es bei diesen Sportarten zu einer eher geringen Belastung im Kniegelenk kommt. Beim Muskelaufbautraining sollte bedacht werden, dass unter Belastung eine Beugung von mehr als 30 Grad grundsätzlich zu einer deutlich erhöhten Druckaufnahme im patellofemoralen Gelenk führt. Daher sollten tiefe Kniebeugen und auch Beinpresse oberhalb der genannten Winkel vermieden werden. Ein weiterer elementarer Bestandteil der konservativen Therapie sollte, wenn nötig, die Gewichtsreduktion sein.
Nach welchen Kriterien stellen Sie die Indikation zum Kniegelenkersatz?
Grundsätzlich ist die Indikation bei elektiven Operationen wie dem Gelenkersatz besonders kritisch zu hinterfragen. Anamnestisch sollte die schmerzfreie Gehstrecke auf deutlich unter 500 Metern reduziert sein. Daneben sind auch Kriterien wie Anlaufschmerz, also starke Schmerzen nach längerem Ruhen am Anfang einer Bewegung, von Bedeutung. Der Bedarf an Analgetika sollte erfragt werden, wobei aber zu berücksichtigen ist, dass die Schmerzverarbeitung subjektiv sehr unterschiedlich verläuft und daher der Schmerzmittelbedarf mitunter schwierig einzuschätzen ist. Daneben muss auch in der klinischen Untersuchung das Bewegungsausmaß dokumentiert werden. Hier ist insbesondere auf Beugekontrakturen zu achten, weiterhin auf etwaige Bandinstabilitäten und die konsequente Untersuchung der genannten drei Kompartimente inklusive des retropatellaren Kompartiments mit dem Zohlenzeichen. Weiterhin sollte das Hüftgelenk der betroffenen Seite mit untersucht werden, da nicht selten Schmerzen im Kniegelenk ihre Ursache ursprünglich im Hüftgelenk haben und darüber hinaus auch die Wirbelsäule, um eine Nervenwurzelbeteiligung ausschließen zu können. Radiologisch notwendig sind folgende Untersuchungen: das Kniegelenk in zwei Ebenen, eine Patellatangentialaufnahme, eine Ganzbeinaufnahme sowie eine Belastungsaufnahme, zum Beispiel Typ Rosenberg. Die radiologische Untersuchung sollte mit einer Referenzkugel für die spätere digitale Planung der Operation versehen sein. Die radiologischen Zeichen der fortgeschrittenen Arthrose, also subchondrale Sklerosierung, Aufhebung des Gelenkspaltes unter Belastung, osteophytäre Randanbauten, sollten erhoben werden, aber auch eine etwaige Achsfehlstellung dokumentiert werden. Abschließend ist von entscheidender Bedeutung, dass der Patient in seinen persönlichen Aktivitäten des täglichen Lebens eingeschränkt ist und einen Behandlungsbedarf bejaht.
Wenn nun die Operationsindikation gestellt ist, welche gelenkerhaltenden Operationstechniken können bei Arthrose im Kniegelenk durchgeführt werden?
Das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich ist bei der Arthrose eines der genannten Gelenkkompartimente oder mehrerer eine lokal begrenzte Behandlung des Knorpelschadens, wie zum Beispiel Knorpelanbohrungen, Bedeckung mit einem Vlies oder Knorpelersatztherapie, genauso wenig indiziert wie die früher häufiger durchgeführte arthroskopische Spülung des Gelenkes. Liegt eine Varusfehlstellung und eine Arthrose im medialen Kompartiment vor, kann eine Closed Wedge oder die zuletzt wesentlich häufiger durchgeführte Open Wedge Osteotomie im Zentrum der Fehlstellung, üblicherweise am Tibiakopf, durchgeführt werden. Liegt eine Valgusfehlstellung mit ausschließlicher Arthrose im lateralen Kompartiment vor, kann unter Umständen eine Umstellung bis in die Neutralachse im Zentrum der Deformität, in diesem Fall in der Regel am distalen Femur, durchgeführt werden. Wenn im MRT eine umschriebene Knorpelläsion vorhanden ist, kann diese umschriebene Knorpelläsion mit einer Mini-Prothese, einer Knopfprothese, ersetzt werden. Diese Prothesen haben einen Durchmesser von etwa 15 bis maximal 30 mm und sind entweder rund oder ovalär geformt. Sie stellen den Übergang zur gelenkersetzenden Therapie dar.
Welche gelenkersetzenden Prothesen stehen Ihnen denn zur Verfügung?
Hier ist zunächst als kleinere Version der unikondyläre Schlitten zu nennen, der Femoral und Tibia die Gelenkfläche entweder des medialen oder wesentlich seltener des lateralen Kompartiments ersetzt. In Deutschland erfolgt diese Versorgung bei Erstimplantation zu gut 10%. Daneben gibt es auch Versorgungen isoliert für das retropatellare Kompartiment. Für beide Versorgungstypen muss aber festgehalten werden, dass die Standzeiten für unikondyläre Schlitten und Retropatellarersatzoperationen wesentlich kürzer sind als für Oberflächenersatzprothesen. Die Oberflächenersatzprothesen werden in Deutschland überwiegend voll zementiert. Nur in etwa 5% der dokumentierten Patienten erfolgt die Versorgung zementfrei, hier insbesondere bei jüngeren Patienten. Bei der Versorgung wird überwiegend das hintere Kreuzband erhalten. Posterior Stabilized Versionen werden nur zu etwa 20% verwendet. Das Inlay ist in Deutschland in der Regel heute fest implantiert. Mobile Plattformen werden nur noch zu etwa 15% verwendet. Als wesentlicher Nachteil ist hier der Abrieb an zwei Gleitflächen zu nennen. Die Verwendung von hochvernetztem Polyethylen bzw. mit Antioxidantien versehenem Polyethylen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Der Anteil liegt jetzt bei knapp über 50%. Die Rückfläche der Patella wird in Deutschland zu etwa 90% nicht ersetzt. Und im gleichen Prozentsatz werden regelhaft unbeschichtete Metalle verwendet. Keramisierte oder beschichtete Metalle bzw. Keramiken liegen im einstelligen Prozentbereich oder sogar darunter. In den letzten Jahren hat auch die lasergestützte 3D-Drucktechnik Einzug gehalten in die Produktion von Knieendoprothesen. Hierbei werden zum Teil Patienten individuelle Prothesen im 3D-Druckverfahren hergestellt. Zum Teil wird auch die 3D-Drucktechnik verwandt, um bei zementfreier Implantation eine höhere primäre Stabilität und ein besseres Einwachsverhalten der Prothesen in den Knochen zu gewährleisten. Neben dieser Oberflächenersatzprothese kommt bei primärer Knieendoprothetik nur zu etwa 5% ein anderes System, wie zum Beispiel achsgeführte oder varus-valgus stabilisierte Prothesen zur Anwendung.
Welche Zugangswege werden für die Knie-TEP-Implantation heute verwendet?
Der am häufigsten verwendete Zugang ist der mediale parapatellare Zugang. Sehr viel seltener und nur unter Umständen bei Valgusfehlstellungen wird der laterale parapatellare Zugang durchgeführt. Daneben gibt es aber auch den Subvastuszugang und den Midvastuszugang. Die beiden letztgenannten Zugänge sind minimaler invasiv, erlauben aber einen schlechteren Überblick. Der mediale parapatellare Zugang wurde 1879 durch Langenbeck erstmalig beschrieben. Themistokles Gluck hat bereits 1890 eine Elfenbeinprothese mit eben diesem Zugang implantiert. Regelhaft wird ein medialer Hautschnitt empfohlen, um dann die Patella medial zu umfahren. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass etwa 1 cm Abstand zur Patella eingehalten wird und auch etwa 1 cm der Quadrizepssehne mit erfasst wird. Dieser Zugang erlaubt die beste Übersicht. Der laterale parapatellare Zugang hat, wie schon eben erwähnt, gerade bei Valgusfehlstellung Vorteile, weil die genaue Darstellung des Nervus peroneus bzw. fibularis ermöglicht wird und eine mögliche Überdehnung dieses Nerven frühzeitig erkannt werden kann. Eine Tuberositas-Osteotomie sollte, wenn immer möglich, vermieden werden. Grundsätzlich ist darauf zu achten, vorhandene Hautschnitte in den geplanten Zugang einzubeziehen und auf den Mindestabstand von 5 bis 8 cm bei etwaigen neuen Zugängen zu achten und quere Inzisionen grundsätzlich am Kniegelenk zu vermeiden.
Wie gehen Sie nun genau bei der Implantation der Knieprothese vor?
Da der Oberflächenersatz die operative Standardmethode darstellt, möchte ich im Folgenden vor allem auf diese Technik genauer eingehen. In der präoperativen Planung muss die mechanische Belastungsachse vom Zentrum des Femurkopfes bis zum Zentrum des Talus analysiert werden. Weiterhin muss die mechanische Achse des Femurs, also vom Zentrum des Femurkopfes zum Zentrum des Kniegelenkes, und die anatomische Achse des Femurs bestimmt und der Winkel zwischen diesen beiden errechnet werden. Zusätzlich sollte die Größenbestimmung der Komponenten und auch die notwendigen Resektionshöhen präoperativ geklärt werden, sowie die Achsabweichung des Gelenkes. Bei dem mechanischen Alignment wird nun ein Sägeschnitt femoral exakt senkrecht auf die mechanische Belastungsachse durchgeführt und tibial ebenfalls, wobei tibial die mechanische und die anatomische Achse identisch sind. Zusätzlich ist von entscheidender Bedeutung, dass die Rotation des Femurs und auch die Rotation der Tibia korrekt ausgerichtet werden. Hilfsmittel sind hier die Epikondylenlinie femoral sowie die Whiteside-Linie im Zentrum der Trochlea und auf der tibialen Seite sollte die Rotation in etwa ausgerichtet sein auf den Übergang zwischen dem medialen und dem medianen Drittel der Tuberositas tibiae, hilfsweise auch auf den zweiten Strahl des Fußes, wobei diese Ausrichtung aufgrund der Pro- und Supinationsbewegungen im Schwunggelenk nicht vergleichbar sicher erscheint. Im Weiteren ist unbedingt auf ein Weichteilbalancing zu achten. Bei Varusgonarthrosen auf das mediale Release und bei Valgusgonarthrosen auf das laterale Release, bis eine ausgeglichene Weichteilspannung erreicht ist. Weiterhin sollte die Strecklücke in etwa so groß sein wie die Beugelücke. Diese ist allerdings physiologischerweise lateral etwas größer. Vor dem Weichteilbalancing sollte die Entfernung allfälliger Osteophyten und unter Umständen auch eine leichte Verkleinerung des Tibiaplateaus auf der betroffenen Seite durchgeführt werden, um das Weichteilbalancing nachfolgend zu erleichtern. Neben dem gerade geschilderten mechanischen Alignment gibt es auch das anatomische Alignment, bei dem ebenfalls eine neutrale Ganzbeinachse resultiert. Allerdings fällt der Gelenkspalt um 3 Grad nach medial ab. Der Gedanke dabei ist, dass bei der Einbeinstandbelastung sich das Gelenkniveau neutralisiert. Daneben gibt es auch das adjustierte mechanische Alignment, bei dem man Abweichungen um etwa 3 Grad in die vorbestimmte Deformität erlaubt, und das kinematische Alignment, bei dem man die Implantation der Prothese entsprechend der vorhandenen Weichteilspannung ausrichtet und die Ganzbeinachse präoperativ erhält.
Das klingt sehr kompliziert. Welche Hilfsmittel stehen Ihnen intraoperativ zur Verfügung?
Das klingt kompliziert und ist auch kompliziert. In der Vergangenheit wurde vor allem die Navigation als Hilfsmittel für die Knie-Tap-Implantation eingeführt. Mit ihr konnten allfällige Ausreißer vermieden werden. Die radiologische Wiederherstellung der gewünschten Achse war verlässlicher als bei händischer Operation. Allerdings waren die klinischen Ergebnisse der Patientin leider nicht verbessert. Daher ist die Anwendung von Navigationsgeräten in Deutschland mittlerweile deutlich in den Hintergrund geraten. Die Anwendung wird nur noch bei weniger als 10% der implantierten Prothesen durchgeführt. Seit etwa 10 Jahren werden Robotersysteme in Deutschland und auch weltweit angewendet. Aktuell gibt es 4 verschiedene Robotersysteme in der klinischen Anwendung. In diesen Robotersystemen ist eine Navigation inkludiert. Die Durchführung der Sägeschnitte wird aber roboterunterstützt durchgeführt. Damit sind Abweichungen der Sägeschnitte mit dem üblichen Sägeverfahren vermeidbar. Weiterhin wird, wie auch schon bei den Navigationssystemen, die Weichteilführung des Gelenkes erfasst und kann in millimetergenauen Schritten bzw. gradgenauen Schritten visualisiert und umgesetzt werden. Mit diesen Systemen wird sicherlich eine weitere Verbesserung der radiologischen Ergebnisse erzielbar sein. Ob und inwieweit aber eine klinische Verbesserung unserer Patienten damit erreicht werden kann, ist weiterhin fraglich. In jedem Fall führen diese Systeme zu einer erheblichen Verteuerung der Operation. Voraussetzung für die Roboteranwendung ist in der Regel ein CT oder ein MRT des Patienten. Der Roboter hat geleast oder gekauft einen erheblichen Preis und die Abdeckungskosten der Operation sowie die Operationszeit steigen ebenfalls. In Deutschland geben etwa 1400 Kliniken ihre Daten im Endoprothesenregister ein. Aktuell werden 25 Roboter in Deutschland in diesen Kliniken verwendet.
Beschreiben Sie uns bitte die derzeit geeigneten Nachbehandlungskonzepte nach einer Knieprothesenimplantation.
In Deutschland sind die verfügbaren Möglichkeiten zur krankenhausnahen Pflege oder ambulant durchzuführenden Rehabilitation bisher nicht in dem Umfang verfügbar, wie zum Beispiel in den USA. Dennoch geht auch in Deutschland die Tendenz zu immer kürzeren stationären Aufenthalten. Um dies zu gewährleisten, werden bereits präoperativ, aber auch intra- und postoperativ viele Schritte unternommen. Standardmäßig gehört hierzu die präoperative Gangschulung. Präoperativ kann bis 2 Stunden vor Narkosebeginn klares Wasser getrunken werden. Die intraoperative Gabe von Glukokortikoiden hat sich in unseren Händen ebenso bewährt wie die intravenöse und intraartikuläre Gabe von Tranexamsäure sowie der weitgehende Verzicht auf Redox-Drainagen. Routinemäßig ist eine spinale Anästhesie gegenüber der Vollnarkose zu bevorzugen. Die in der Vergangenheit häufig genutzten Katheteranlagen hingegen werden zunehmend weniger durchgeführt, da sie die Mobilisierung der Patienten erschweren können und die Sturzneigung erhöhen. Die operierten Patienten erhalten bei uns routinemäßig direkt postoperativ bereits hochkalorische Nahrung und werden am Operationstag mobilisiert unter Vollbelastung des operierten Gelenkes. Während des stationären Aufenthaltes sollte die passive Motorschienenbehandlung, aber auch die aktive Mobilisierung des Gelenkes täglich, auch am Wochenende, durchgeführt werden. Lymphdrainagen, Fußpumpenanwendungen wie zum Beispiel Vadoplex-Pumpen können die häufig nach Knietepp auftretenden Beinödeme reduzieren und die Mobilisierung der Patienten verbessern. Die Mobilisierung erfordert unter Umständen anfänglich einen hohen Gehwagen, sollte aber schnell auf Unterarm-Gehstützen während des stationären Aufenthaltes umgestellt werden. Neben der frühzeitigen Physiotherapie kann auch eine Bewegungsbadanwendung schon im Akutkrankenhaus, selbstverständlich mit wasserdichtem Pflaster, durchgeführt werden. Wir haben mit diesem Behandlungsregime sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei Entlassung sollten die Patienten in der Lage sein, sich selbstständig mit Hilfe von Unterarm-Gehstützen unter Vollbelastung des operierten Beines auf Stationsebene fortzubewegen und das operierte Kniegelenk bis 90 Grad zu beugen. Der stationäre Aufenthalt liegt in Deutschland derzeit etwa bei 7 bis 9 Tagen nach Knietepp-Implantation. Durch die oben skizzierte intensivierte Nachbehandlung verkürzt sich die stationäre Behandlungsdauer bei uns auf ca. 5 Tage. Direkt daran anschließend sollte sich eine ambulante oder stationäre Reha des Patienten, um das Operationsergebnis weiter zu stabilisieren und zu optimieren. Idealerweise sollte die Rehabilitation bereits am Tag der Entlassung durch eine Direktverlegung in die Reha-Klinik erfolgen. Nach der 3-wöchigen ambulanten oder stationären Reha sollte sich eine Fortführung der ambulanten krankengymnastischen Anwendungen anschließen.
Mit welchen Komplikationen ist nach Knie-Tep-Implantation zu rechnen?
Die Komplikationen nach Knie-Tep-Implantationen lassen sich grundsätzlich in 5 Hauptgruppen unterscheiden: Bewegungseinschränkung, Instabilität, Lockerung, Infekt und periprothetische Fraktur. Die Infektion macht hierbei nach dem deutschen Endoprothesenregister 15% der dokumentierten Revisionseingriffe aus. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einem Frühinfekt und einem Spätinfekt. Bei Frühinfekt, etwa bis 3 Wochen nach der Operation, erfolgt eine zügige Revision, ein großzügiges Debridement, der Wechsel der beweglichen Teile, also des Inlays, eine ausgiebige Jetlavage und die Gewinnung von mindestens 5 Abstrichen aus verschiedenen Arealen des Operationsgebietes. Daran sollte sich eine IV-Antibiose gemäß durchgeführtem Antibiogramm anschließen. Unter Umständen ist auch eine weitere Revisionsoperation bei Frühinfekten notwendig. Bei Spätinfekten oder nicht beherrschbaren Frühinfekten ist grundsätzlich der Ausbau der Knieprothese notwendig. Der Wiedereinbau kann bei Kenntnis des Keimes und adäquate Antibiotikatherapie einseitig, ansonsten zweizeitig mit einem zwischenzeitlichen antibiotikumhaltigen Spacer durchgeführt werden. An die genannten Operationen schließt sich eine intravenöse und später auch orale Gabe von Antibiotika an, die gesamthaft zwischen 6 und 12 Wochen betragen kann. Häufig klagen die Patienten über eine eingeschränkte Beweglichkeit des Kniegelenkes. Hierbei wird seltener eine eingeschränkte Streckung als eine eingeschränkte Beugung des Kniegelenkes beklagt. Interoperativ ist daher unbedingt auf die volle Streckung und auch die Beugung von 130 bis 140 Grad im Kniegelenk bei zentraler Führung der Kniescheibe zu achten. Anderenfalls werden Bewegungseinschränkungen resultieren. Für das Treppensteigen ist eine Beugung von 100 Grad und für das Fahrradfahren eine Beugung von mindestens 110 Grad notwendig. Gerade am Kniegelenk kann es zu postoperativen Vernarbungen oder fibrotischen Veränderungen im Sinne einer Arthrofibose kommen. Bei posttraumatischen Zuständen bzw. mehreren Voroperationen sind Vernarbungen und Verwachsungen wahrscheinlicher. Die Arthrofibose muss frühzeitig erkannt werden. In diesem Fall werden heute Weichteiltechniken wie Massagen und Lymphdrainagen empfohlen, sowie die zusätzliche Gabe von Cortison und eine langanhaltende konservative Therapie. Die früher häufig in diesen Fällen durchgeführten Narkosemobilisierungen oder operativen Arthrolysen sind bei Vorliegen einer Atriofibrose hingegen kontraindiziert. Die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit des Kniegelenkes kann aber auch durch operative Fehler, wie zum Beispiel eine Fehlrotation femoral oder tibial oder ein ungenügendes Release medial oder lateral bzw. an der Patella bedingt sein. Weiterhin können auch Achsenfehlstellungen oder ein femorales Overstuffing, also ein zu hohes Inlay, die Verschiebung der Gelenklinie oder ein zu breites Tibialplateau Ursache für eine eingeschränkte Beweglichkeit sein. Neben der Infektion kommt es sogar noch häufiger, mit über 20% als Revisionsursache, zur Lockerung der femoralen oder tibialen bzw. retropatellaren Komponente. Solche Lockerungen sind häufig schon auf den Röntgenbildern erkennbar. Nach mehr als einem Jahr sind Dreiphasenknochenszintigraphien ebenfalls hilfreich, um Lockerungen zu erkennen. Vor einer Revisionsoperation muss in jedem Fall eine intraartikuläre Punktion des Kniegelenkes zum Ausschluss einer vorliegenden Infektion durchgeführt werden. Noch seltener, nämlich zu etwa 8%, ist die Instabilität die Ursache für eine Revisionsoperation. Diese kann durch die Insuffizienz des hinteren Kreuzbandes bei CR-Prothesen bedingt sein, aber auch durch eine mediale oder laterale Instabilität nach einem erneuten Trauma oder aber durch Einsinken, vor allem des tibialen Kompartimentes bzw. einseitiger Abnutzung des Polyethylens aufgrund einer Achsfehlstellung. Bei Progression der Arthrose kann es notwendig sein, eine Schlittenprothese in einen Oberflächenersatz zu konvertieren bzw. nachträglich den retropatellaren Ersatz der Kniescheibe vorzunehmen. Etwa zu 5% sind derartige Eingriffe bei Revisionsoperationen indiziert.
Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.